Moin Moin Logistik, willkommen zu Folge 149. Heute zum Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was bedeutet dies für die Logistik? Wir haben einen Gast eingeladen dazu. Ich begrüße Hans Stapelfeld, Geschäftsführer im Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V. Moin Hans.
Hi, moin auch von mir, ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses wirklich sensible Thema zu sprechen. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, LKSG, können wir es, glaube ich, heute mal ganz gut abkürzen.
Okay. Das
ist mal ein bisschen leichter. Ist ja ein Thema, seit 2023 habe ich nochmal nachgeguckt, betrifft das ja Unternehmen ab 3000 Mitarbeitenden, seit 2024 ab 1000 Mitarbeitenden. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, warum betrifft es halt eben auch die Speditionsbranche und die Logistikunternehmen? Und vor allem, welche Entwicklungen sorgen gerade für Verunsicherung in der Branche? Das haben wir als für Spedition nämlich auch komplett selber miterlebt. Und du als Geschäftsführer im Verband, im VSH hier in Hamburg, hast ja sicherlich auch jetzt einige Themen dazu auf den Schreibtisch bekommen.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch zur Erklärung. Mein Verband in Hamburg, die sind auch national, international unterwegs, die ganzen Unternehmen. Und von der Größenordnung, das sind kleine Unternehmen zwischen 5 und 10 Mitarbeitern, aber auch große, die über 100, 200 Mitarbeiter haben. Und dieses gesamte Spektrum, was in dieser Lieferkettendiskussion eben auch betroffen ist, das habe ich zu betreuen. Und da ist gerade in den letzten Wochen und Monaten viel wieder an Frage gekommen, wie gehe ich damit um?
Exakt. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg mal in die Frage, warum betrifft es eigentlich die Logistik so stark? Ich habe gerade erzählt, das Ganze geht ja eben halt eigentlich um Unternehmen größer 1000 Mitarbeitenden. Trifft ja jetzt nicht ganz so auf uns und vor allem auch nicht auf deine Mitglieder zu. Warum glaubst du, betrifft es die Logistikbranche oder warum stellt es uns vor eine Herausforderung?
Die Herausforderung liegt hauptsächlich darin, man muss sich immer so ein Bild vor Augen stellen. Und zwar hauptsächlich geht es ja um die großen Unternehmen, die 1000 Mitarbeiter und mehr haben. Aber die gesamte Ware wird ja transportiert. Und dann kommt unsere Logistikkette ins Spiel. Und viele, ich nenne das mal, die machen sich einen schlanken Fuß und geben dann mehr oder weniger die Verantwortung einfach nach unten weiter. Und dann haben unsere Unternehmen, unsere Mitglieder plötzlich so ein Schreiben auf dem Tisch, da steht drauf, mehr oder weniger, unterschreib mal, dass du jetzt für alles die Verantwortung übernehmen willst. Das ist so das Bild da drin. Und jetzt geht's ein bisschen darum zu gucken, wie man aus dieser Nummer eigentlich mehr oder weniger rauskommt. Und das ist im Moment, glaube ich, so die wichtige Aufgabe, hier einen Weg zu finden, auch zu betreuen, dass die Aufgabe wahrzunehmen und ernst zu nehmen, aber trotzdem auch hier Erleichterung und gesetzliche Erleichterung zu schaffen.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Start für das ganze Thema. Vielleicht nochmal zur Erklärung, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz geht ja eigentlich so ein bisschen eher darum, die Lieferkette von der Basis bis zum Verbraucher zu schützen, vor allem halt eben die Menschenrechte und auch die ökologischen Rechte oder, naja, was heißt Rechte, aber die ökologischen Aspekte halt mit abzudecken. Und da ist es natürlich, da gucken wir ja eigentlich in Länder außerhalb von der EU, wenn wir mal ehrlich sind. Wir als Logistiker sind natürlich in einem breiten Spektrum unterwegs, also von daher gar nicht mal so unbeteiligt. Aber wenn wir jetzt mal schauen, dein Verband und auch wir als LKW-Spedition in Deutschland und Europa sind ja eigentlich jetzt gar nicht so direkt beteiligt. Und jetzt hast du ja gerade ganz korrekt gesagt, jetzt ist das Thema ja irgendwo, da kommen jetzt ganz, ganz viele Schreiben, die dafür sorgen, unterschreibt mal alles, gibt uns die Rechte für alles und ihr habt die Verantwortung für alles.
Genau.
Also, um das mal so platt einfach zusammenzufassen.
Ja. Ich glaube, es gibt noch eine Korrektur in dem ganzen Bild. Wir haben, glaube ich, immer so die Vorstellung, es geht darum, dass derjenige, der irgendwo in der Ernte beteiligt ist, im Drittland, dass der gut bezahlt wird, dass er gut arbeiten kann. Aber das Problem ist direkt auch vor unserer Tür. Denn wir sind ja in unserem Bereich verantwortlich für den Bereich Lager, für den Bereich Lkw-Fahrer. Und hier haben wir ja auch in den letzten 12 Monaten viele Dinge erlebt, wo tatsächlich auch Lkw-Fahrer gestrandet sind, weil sie gestreikt haben aufgrund ihrer Bedingungen, unter denen sie arbeiten und wie sie bezahlt werden. Das heißt, das Problem ist schon vor der Tür. Und das jetzt abzugrenzen, das jetzt sauber für uns runterzubrechen und nicht zu sagen, ja, wir müssen das Gesetz irgendwie einhalten, aber wir wollen irgendwie nur einen Haken machen. Ich glaube, da ist auch die Sensibilisierung unserer Branche mitgefragt.
Gut, das liegt jetzt unter anderem natürlich an der ganzen Unterauftragsvergabe. Man hat das ja ganz häufig, dass eben halt viele, viele Aufträge in der Logistik einfach immer weiter untervergeben werden. Und da spielen dann natürlich die sozialen Herausforderungen einen riesen Aspekt. Wir haben natürlich hier, klar, harte Arbeitsbedingungen, wir haben einen hohen Termindruck, Arbeitszeitüberschreitung, Leiharbeit und vor allem diese Selbstfahrerproblematik. Ja? Ganz viele Solo-Selbstständige, die irgendwie einen LKW oder einen Kleinwagen 3,5 Tonnen haben und dann halt eben selbstständig als Unternehmer irgendwo halt tätig sind. Da sprichst du, glaube ich, genau die richtigen Punkte an, weil genau durch diese sozialen Herausforderungen haben wir eben halt diese Thematik, dass dort soziale Missstände auftreten.
Das eine ist das Thema tatsächlich Subunternehmer, wie du eben gesagt hast. Das andere ist das Thema, viele haben ja langfristige Verträge. Und ich glaube, wenn man 1-, 2- oder 3 Jahresverträge oder in unserem Bereich nennt man die ja auch Tender hat, dann kann man viele Dinge ausdiskutieren, man kann Standards setzen, man kann auch mit Audits arbeiten und vielem drum und drum. Aber alle, die in unserem Branchenbereich arbeiten, die wissen, wir sind im Spotgeschäft. Und nun mal so ein Bild aus dem Alltag. Der Disponent bekommt einen Anruf. Kannst du bis morgen 11 Uhr mir noch 4 Paletten und 5 Züge nach Frankfurt am Main bringen? Und dann heißt es ja oder nein. Und da muss man sich das mal vorstellen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist. Wer unterschreibt denn jetzt ganz schnell irgendwelche Vorgaben oder irgendwelche Generalverpflichtung? Im Zweifelsfall macht das der Disponent, damit er morgen um 11 Uhr seine Ware anliefern kann. Und ich glaube, das müssen wir bedenken. In der Logistik haben wir ein Spotgeschäft ganz häufig und dann kommen wir mit diesen Langzeit-Ideen und diesen Langzeit-Audits erstmal nicht weiter. Und hier eine Lösung zu finden, auch für das Spotgeschäft Übergangsfristen zu schaffen. Ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe in den nächsten 1, 2, 3 Jahren.
Da sprichst du einen wirklich guten Punkt an. Dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz spricht ja sehr, sehr statische Lieferketten an. Irgendwo wird was produziert, das wird immer gleich transportiert und es kommt immer gleich an. Aber dieses Spotgeschäft, diese Dynamik, die wir hier drin haben, das ist ja das, was eigentlich auch die Logistiker stark macht, dass wir sehr reaktionsschnell sind, dass wir auf neue Gegebenheiten schnell reagieren können. Und dann genau der Punkt, den du gesagt hast, wenn wir jetzt erstmal Zeit uns nehmen müssen, einen halben Tag Arbeit, um uns durch die Code of Conducts durchzuarbeiten und dergleichen, die das alles regeln, dann ist ja die Möglichkeit schon vertan, diese Sachen auch korrekt umzusetzen. Weil das größte Problem, das kann ich aus eigener Praxis sagen, ist halt hier an dieser Stelle, wir haben nicht das eine gleiche Regelwerk, was sich aus dem LKSG ableitet, sondern jeder macht da seinen eigenen Senf mit drauf. Und das musst du dann halt, du sicherst ja zu, dass du diese ganzen Bedingungen, die da jetzt drinstehen, ausnahmslos so einhältst. Und der eine möchte das in grün, der andere in rot, der andere in blau. Und das musst du dann als KMU so umsetzen, dass du das bei der schnellen Vergabe im Spotmarkt auch dann so korrekt weitergibst für diese eine Situation. Das heißt, am Ende des Tages müsstest du eigentlich deine Unternehmer auf 200 verschiedene Arten verpflichten.
Ja, und das ist genau ein wichtiger Punkt. Und das steht total im Widerspruch dazu, wie heute einige Konzerne ihre Verfahren haben. Also wir bekommen das ganz häufig mit, dass wir von unseren Mitgliedern 5 oder 10 Seiten zugefaxt bekommen, gefaxt zum Glück nicht mehr, auch schon per E-Mail oder anderes Format, aber dann guckt man drauf und dann denkt man, ist das für ein Logistikunternehmen oder ist das für ein irgendwie Plantagenpflanzer oder. Unser Eindruck ist der, dass in dem ganzen Bereich nach dem Gießkannensystem diese Generalverpflichtung verteilt werden. Und bitte korrigier mich da, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass auch die Kontrolleinrichtungen, auch die BAFA erkannt haben, dass hier ganz gezielt die Risikoanalyse auch für unsere Logistikpartner runtergebrochen werden muss. Und ich glaube, das ist die nächste Aufgabe 2025, 2026, dass wir nicht wieder in Deutschland in dieses Klein-Klein kommen, sondern dass wir hier wirklich auch entbürokratisiert dieses LKSG umsetzen können. Siehst du da eine Chance? Frage mal zurück an dich.
Das ist eine gute Frage. Die Chance sehe ich schon, wenn wir alle an einem Strang ziehen wollen. Ich bin ja nicht nur mit dir im Austausch, sondern auch mit anderen Branchenverbänden. Und jetzt habe ich mit dir aber erstmal auf jeden Fall den Partner gefunden, der da auch hinterher sein möchte. Und ich glaube, diesen Dialog, den es da braucht, den müssen wir halt gehen. Wir müssen es wollen, uns hier auf Standards zu einigen. Ich glaube, Standards können hier eine ganz große Rolle spielen, eben halt für die Logistik einen Ansatz zu finden, weil was ich festgestellt habe, ist, die BAFA sagt nämlich die ganze Zeit schon nach den, ich glaube, Versicherungen und Banken soll es eine Handreichung auch für Logistiker geben, damit man weiß, wie ist dieses Gesetz eigentlich besser zu interpretieren. Darauf warten wir immer noch. Wir sind aber eine der dynamischsten Komponenten in diesem ganzen Prozess. Das heißt, wir brauchen es zeitnah, weil natürlich werden verpflichtete Unternehmen ihre großen Rechtsabteilungen und dergleichen mobilisieren, um hier schnell Lösungen zu finden, weil keiner möchte sich angreifbar machen. Das ist ja auch soweit verständlich.
Mhm.
Aber dieser Punkt funktioniert eben genau, wie du gesagt hast, im Gießkannenprinzip. Und deswegen bin ich schon, also der Jahresstart war für mich sehr verhalten. Ich hatte eine Vielzahl dieser Code of Conducts auf dem Tisch und nicht jeder hat diesen Ansatz gefahren, eben halt jetzt hier risikobasiert zu gucken, sondern genau wie du sagst, da stehen halt auch Sachen drin, wir dürfen keinen Raubbau an irgendwie in der Natur betreiben. Das trifft ja gar nicht auf uns Logistiker zu.
Ja.
Oder Kinderarbeit in Minen soll unterbunden werden. Ja, das finde ich auch. Mhm. Aber das, sich da rein zu versetzen und zu gucken, was trifft er jetzt wie auf den Logistiker zu, das war halt ein Riesenproblem. Und deswegen, ich bin schon ein bisschen pessimistisch, dass wir das in 2025 gelöst kriegen. Ich bin mir sicher, dass wir das überhaupt irgendwann gelöst bekommen. Aber ich glaube, dass wir da jetzt ganz schön die Werbetrommel rühren müssen, damit wir wieder auf diesen Weg des risikobasierten Ansatzes, wie es die BAFA vorschlägt, kommen und aber auch in den Dialog. Und das ist ja das Allerwichtigste, dass wir uns zusammen hinsetzen, die KMU wie halt auch die großen Spediteure und die produzierenden und verladenden Unternehmen, dass wir da irgendwie mal zusammen eine Lösung finden, wie wir damit perspektivisch umgehen wollen.
Ja. Also wir als Verband sind natürlich extrem an Lösungen und auch an pragmatischen und entbürokratisierten Lösungen interessiert. Dazu muss ich ja mal kurz erzählen, wir als VSH in Hamburg gehören also dem Bundesverband, also dem BGL an, in der Struktur und zum Verständnis, wir vertreten wirklich bundesweit Kleinstunternehmen und auch die ganz Großen. Und wir wollen ja allen gerecht werden. Das heißt, wenn wir jetzt eine Lösung finden, die nur den kleineren Unternehmen gerecht wird, dann steigen uns die großen Logistikkonzerne aufs Dach. Wenn wir jetzt einen Weg finden, wo die Logistikkonzerne sagen, das ist in unserem Sinne, dann haben wir Probleme mit den kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das sind alles unsere Mitglieder. Das heißt, wir suchen jetzt nach einer konstruktiven Lösung, wo alle mitleben können. Und dazu könnte es ja eventuell auch mal, um in den Lösungsbereich reinzugehen, die Idee auf den Tisch gebracht bekommen, mit einem Siegel, mit einer Zertifizierung oder irgendwas zu arbeiten. Also viele Unternehmen, die sagen zu mir, kann man das ganze System nicht irgendwie vereinfachen, dass wir das melden, was wir haben und dass sich dann unser Auftraggeber auch über diese Zertifizierung einfach ganz schnell davon überzeugen kann, dass wir so etwas sind wie ein vertrauenswürdiger Logistikpartner. Siehst du da eine Chance, dass wir das irgendwie einbringen könnten, so eine Art Trusted Carrier Konzept oder sowas für diesen Bereich Logistikkette?
Das wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von unserer Seite. Wir haben das in vielen Bereichen, wenn wir jetzt mal das ganze ökologische Thema ran, EcoVadis zum Beispiel, ein Label, wo ich mich zertifizieren lassen kann, da gibt es verschiedene Standards und jeder weiß, wenn ich da irgendwie Gold- oder Silberstandard habe, weiß er, was ich von mir erwarten kann. Genauso bei ISO-Zertifizierung. Wir sind jetzt glücklicherweise gerade ISO-zertifiziert worden. Wir hatten gerade letzte Woche das Audit, deswegen kann ich das so ganz gut auch nochmal nachvollziehen.
Deshalb lächelst du auch so?
Ja, das ist ein langer Prozess, der endlich zu Ende gegangen ist, aber das ist, glaube ich, nochmal Thema für einen ganz neuen Podcast zur Not.
Ja, auf jeden Fall.
aber also, da muss ich sagen, da weiß ich doch jetzt wenigstens, was ich daran habe. Wenn jemand sagt, der ist ISO 9001 oder 14001 zertifiziert, da weiß ich, was derjenige alles macht und einhält. Und das haben wir in vielen, vielen Bereichen, haben wir diese Standards und die helfen uns, diese Personen einzuschätzen. Und da kann man, genauso wie es ein Bonitätsranking gibt, kann es auch ein Ranking für gewisse Standards eben halt geben. Und hier ein LKSG-Standard, der wäre absolut hilfreich. Also ich habe hier von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der KPMG, mir mal ein Zitat rauskopiert, wenn ich das einmal so droppen darf. Das finde ich ganz gut. Die Entwicklung von branchenweiten Standards und ein gemeinsames Konzept für Risikominderungsstrategien und Präventionsmaßnahmen wäre weitaus effektiver und effizienter als ein autonomes, paralleles Arbeiten jedes einzelnen Unternehmens. Die gemeinsame Ausarbeitung eines robusten, partizipatorischen und umfangreichen Schulungsprogramms, das auf die besonderen Gegebenheiten der Logistikbranche eingeht und als Goldstandard für die gesamte Lieferkette dient, würde alle Beteiligte deutlich mehr nützen und als ein Konvolut einzelner Schulungs- und Verpflichtungsprogramme. Und das wäre, dieses Zitat, finde ich, steht eigentlich für sich, weil das würde ich genauso unterschreiben.
Ja, ja. Also vor allen Dingen geht es ja auch darum, wie könnte man so etwas umsetzen? Und dieses Wort Entbürokratisierung, das kreist ja über diesem ganzen Prozess, weil man sieht ja schon wieder so ein Tiger auf sich zukommen. Und im Moment ist es ja ein zahnloser Tiger. Denn was wir erreichen wollen, dass die Arbeitsbedingungen wirklich transparent und wirklich erlebbar sind für alle, die in diesem Prozess sind. Da sind wir noch weit entfernt. Wir haben auch schon mal ein bisschen recherchiert. Wir haben ja einmal die BAFA, die hier verantwortlich ist für das Controlling-System. Und wir als Logistiker, wir arbeiten ja hauptsächlich mit der BALM zusammen. Also das ist im Endeffekt die Bundeseinrichtung, die auf den Straßen auch guckt, ob zum Beispiel Lenkzeiten, Pausenzeiten und die wichtigsten Punkte eingehalten werden. Frage ist, ob man dich hier auch irgendwo zwischen den Behörden eine digitalisierte Schnittstelle schaffen kann, um hier wirklich Klarheit zu schaffen. Denn viele Unternehmen, die sagen zu uns, wir werden doch kontrolliert. Bei uns wird ständig geguckt, ob die Arbeitssicherheit eingehalten wird, ob die Lenkzeiten, ob die Bezahlung eingehalten wird, Mindestlohn. Die wissen gar nicht, was man von denen will. Hier digitale Schnittstellen, das wäre für die Transparenz ein ganz großer Fortschritt.
Aber da reißt du natürlich ganz schönes Brett, ne? Also das.
Ich liebe große Bretter.
Ich finde das gut. Also ich würde das genauso unterschreiben. Man sieht ja aber diese Digitalisierung zwischen den Behörden, die wünschen wir uns ja schon seit Jahren, nicht erst seit dem LKSG, auch zwischen anderen Behörden. Also man muss ja nun mal in Deutschland heiraten. Dann weiß man schon, was man alles von verschiedenen Ämtern benötigt, um überhaupt heiraten zu dürfen. Und das geht in vielen, vielen Bereichen noch so weiter. Und keines dieser Ämter oder dieser Behörden spricht ja vernünftig miteinander, sondern dir wird nur gesagt, das können sie da und da abfordern, dann machst du wieder einen Termin und so weiter und so fort. Und das ganze BALM und BAFA, natürlich, das wäre super, super sinnvoll, aber also, dass die das hinkriegen, sich da zu connecten, zu digitalisieren, eventuell sogar eine Form zu schaffen, wo das direkt abgerufen werden kann. Oh, ich mag es nicht, der Pessimist zu sein, weil eigentlich gucke ich immer sehr optimistisch in die Zukunft.
Also wir sind natürlich momentan auch gerade zu einem Zeitpunkt hier, wo die Frage ist, wann das Verkehrsministerium wieder arbeitstauglich ist. Ich kann dazu sagen, wir haben wirklich in der Vergangenheit in den letzten 12 Monaten das Arbeitsverhältnis auch mit den ganzen Behörden in Berlin so eng gestrafft und auch erfolgreich gestrafft, dass wir auch für dieses Gesetz schon sehr weit waren. Wie kann man es entbürokratisieren? Wir haben jetzt wieder ein Gap. Wir wissen nicht genau, wann sich die einzelnen Ministerien wieder zusammenfangen, um arbeiten zu können. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen nachhalten. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, die Europäische Union ist momentan ja dabei zu gucken, ob sie das Gesetz für Europa nach hinten schiebt in der Ratifizierung. Und ich glaube, was bei den meisten Unternehmen, die wir betreuen, auch aufstößt, dass man das Gefühl hat, es wird unterschieden, dass unterschiedlich der eine wird hart bestraft, danach der andere gar nicht und manches wird durchgelaufen. Anders können sich viele nicht vorstellen, wie es zu dieser Ungerechtigkeit kommt, dass immer wieder auch auf den LKW-Parkplätzen ganze Flotten stranden. Und man feststellt, dort wird mit Sicherheit gegen das Gesetz verstoßen. Wie siehst du diese Imbalance zwischen osteuropäischen und westeuropäischen Transport- und Logistikunternehmen? Ist das bei dir auch im Alltag?
Jeder Spediteur hat ja eben das Problem heutzutage, dass der Kernmarkt der deutschen Fahrer, den gibt es ja gar nicht mehr. Also keiner kann behaupten, dass er noch nur mit deutschen Unternehmern tätig wird. Dementsprechend, klar, wir haben natürlich da, merken da sehr viel und wir sehen halt eben auch, dass es hier eine ganz klare Ungleichbehandlung gibt, aber das zieht sich durch so viele verschiedene Prozesse in der Logistik. Wir merken es am ehesten halt immer, wenn wir unsere Unternehmer einsetzen, unsere osteuropäischen Unternehmer werden teilweise langsamer abgefertigt als westeuropäische und das führt natürlich dann zu den Problemen, die sich dann nachgelagert halt eben auf diese LKSG-Problematik auswirken. Also wenn der LKW 2-3 Stunden länger eine Abfertigung benötigt, dann kommt er natürlich später raus, zum Beispiel aus Hamburg, muss eventuell irgendwo anders wieder halt länger parken und sowas und dann sind die Parkplätze voll. Also wir haben hier ein Konvolut an Problemen, die das Ganze mit sich zieht. Wo man schon sieht, dass hier gewisser Alltagsrassismus auch stattfindet.
Ja, wobei da auch eine ganz wichtige Aufgabe der EU ist, dafür zu sorgen, dass die Situation der Lkw-Parkplätze sich drastisch verbessert. Das gehört ja auch mit dazu, zur Wahrheit. Also dass die Einhaltung dieses Gesetzes funktioniert, zumindest für unsere Branche, nur, wenn wir für unsere Lkw-Fahrer auch garantieren können, dass sie eine Pause machen können, dass sie sanitäre Einrichtung vorfinden, dass sie Duscheinrichtung vorfinden, WLAN vorfinden und dass sie nachts irgendwo in Ruhe parken können, um ihre Schlafzeit auch zu genießen.
Und dann machen wir nochmal ein Fass dazu auf. Dann kommt nämlich noch das ganze Thema alternative Antriebsarten, weil ich war gerade wieder beim Arbeitskreis, CO2-neutraler Straßengüterverkehr vom DSLV. Und genau das Thema haben wir nämlich auch. Jetzt haben wir schon eine Parkplatzproblematik. Jetzt brauchen wir noch diese ganzen Ladepunkte für E-Lkw, wo ich grundsätzlich ein totaler Befürworter von bin. Aber der Ausbau von E-Lkw-Ladestellen sorgt ja dafür, dass noch weniger Parkplätze zur Verfügung stehen, weil sie einfach mehr Platz benötigen. Und wir haben sowieso schon zu wenig Parkplätze.
Da machst du ein Fass auf. Ich glaube, da reicht unser heutiger Podcast nicht für aus.
Genau.
Aber das ist ein Thema, denn ich kann das auch mal so spiegeln. Also viele der Unternehmen, die wir betreuen, sind komplett offen. Also auch gerade in Sachen Transformation in eine E-Flotte. Aber die von dir eben beschriebenen Probleme, das ist genau so der Punkt. Also was habe ich heute gelesen? 35.000 Lkw-Parkplätze fehlen. Wenn davon aber jetzt ganz viele noch umgewidmet werden, weil sie sollen in E-Charging-Systeme umgebaut werden. Ich denke, dass hier eine ganz, ganz große Aufgabe auf Europa wartet, hier ein System zu machen. Und was wir auch für wichtig halten, für sehr wichtig halten, da kann man, glaube ich, auch die Privatwirtschaft mit reinnehmen. Denn viele haben große Logistikflächen und die haben auch sanitäre Einrichtungen und die kann man auch vermieten. Und dann kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt. Jede Übernachtung muss Geld kosten. Das ist wichtig. Und solange man immer noch meint, dass diese Transporte durchgeführt werden können und man schläft für 20 Cent irgendwo auf der Seitenstraße, irgendwo in Klein-Kleckersdorf, ich glaube, wir kommen wieder zu dem Faktor, dass man sagt, Transport muss wertvoller sein. Ja. Und wenn man einen wertvollen Transport hat, dann kann man auch die ganzen Grundsätze für das Gesetz, was wir heute besprechen, sauber durchziehen. Es geht immer wieder ums Geld.
Genau, und vor allem auch der Anerkennung dafür. Also wenn ich mir mal überlege, es gibt ja noch zusätzlich zu den Code of Conducts, die man jetzt erhält, gibt es ja noch ganz normale AGB, die man immer miteinander abschließt. Wir haben zwar die ADSP, die ja irgendwo so alles allgemeingültig sind, aber jeder Spediteur hat ja nochmal sein eigenes Pamphlet dabei. Und wenn ich dann teilweise manchmal reingucke, was dann da drin steht, und dann ein paar wirklich großen, namhaften Speditionen, dass zum Beispiel sowas wie 24 bis 48 Stunden Standgeld frei ist. Also wie soll ich denn das bitte mit dem Mindestlohn in Einklang bringen? Ist das jetzt unternehmerisches Risiko, dass ich den Fahrer und die Kosten für Zugmaschinen und dergleichen, dass ich die alle selber trage? Wenn ich das nämlich mit einpreise, dann bekomme ich ja den Auftrag nicht. Und dann sind wir nämlich wieder in diesem knallharten Problem. Der Wettbewerb, der ist extrem. Also teilweise werden ja Aufträge angenommen, nur damit man nicht leer fährt und damit man wenigstens ein bisschen was reinbekommt. Das ist also weit weg von wirtschaftlich. Und da sind wir genau an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Ja, es muss besser bezahlt werden und da muss dieser gegenseitige Respekt auch für da sein. Also die Preise, die wir aufrufen, die rufen wir auf, weil wir das brauchen. Ja. Also wir haben in den Corona-Jahren gemerkt, als auf einmal ein ganz anderes Preisgefüge da war, wie gut es den Fuhrunternehmen, den Speditionen ging, nicht im Sinne von in die eigene Tasche gewirtschaftet, sondern endlich mal zu fairen Wettbewerbsbedingungen und fairen Preisen konnte gewirtschaftet werden. Und das Ganze geht jetzt schon wieder in diesen knallharten Wettbewerb, alles muss günstiger werden. Das Erste, was die Leute immer sagen, ist, du bist zu teuer.
Ja, und dann ist genauso wichtig, dass wirklich eine Marktgleichbehandlung ist für alle europäischen Transport- und Logistikunternehmen. Denn das Thema LKSG, ich habe das nochmal recherchiert, weil wir hatten dazu letzte Woche einen Workshop gehabt. Viele Länder, weil das ist die Frage gewesen, und die anderen machen wieder alle überhaupt nichts, stimmt gar nicht. Also es ist bereits ratifiziert in Norwegen, es ist ratifiziert in der Schweiz, in Großbritannien. Niederlande ist 2025 geplant, Frankreich hat das auch schon ratifiziert. Wenn man dann aber mal in die anderen Länder guckt, in die osteuropäischen, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, sind die in Diskussion. Das heißt, wir haben hier eine Marktverteilung, die viele Unternehmen als ungerecht sehen. Und wie kann man das europäisch lösen? Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe auch an Frau van der Leyen, hier wirklich eine Marktbereinigung hinzubekommen, dass alle nach den gleichen Gesetzen sich auf den Straßen bewegen, danach bezahlt werden und damit auch die sozialen Standards für die Zeiten abends und in der Nacht und beim Parken eingehalten werden können.
Jetzt hast du gerade Marktbereinigung gesagt, meine sehr kritische Frage dazu. Siehst du, dass diese ganze Thematik, diese extrem strenge, wie wir es ja schon oft gesagt haben, Umsetzung dieses LKSG, siehst du da drin auch eine gewisse Marktbereinigung zugunsten großer Konzerne?
Das weiß ich im Moment nicht klar zu beurteilen. Was ich aber sehe, ist tatsächlich, und das kann ich die letzten 12 bis 18 Monate spiegeln, dass wir eine Marktbereinigung bekommen im Kleinstbereich der kleinen Unternehmen. Viele, die wir betreuen, die auch schon lange auf dem Markt sind, die geben einfach auf. Das merkt man daran, dass viele gesagt haben, im Großen und Ganzen ist das Jahr 2024 noch ganz gut gelaufen. Das liegt aber daran, weil viele ganz still, ganz leise vom Markt verschwunden sind. Ja. Ob das nachher zugunsten der großen Konzerne geht, das muss man sehen. Es ist ja auch so, dass viele Logistikunternehmen, die auch schon auf Konzernebene arbeiten, auch mit vielen Unternehmen arbeiten, wie das jetzt hier auch wieder passiert ist, und hinterher sagen, ich wusste gar nicht, dass die zu so schlechten Arbeitsbedingungen ihre Mitarbeiter einstellen. Also ich glaube, hier ist wirklich die Risikoanalyse in allen Prozessen und im oberen Bereich dieser Kette ganz, ganz wichtig, viel straffer anzuziehen.
Also was ich nämlich an der Stelle sehe, ist, zusehends werden ja auch sogenannte Untervergaben eingeschränkt, um eben halt das LKSG sicherer durchzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass wir damit das Problem lösen. Wir machen daraus eher ein größeres Problem, weil die Untervergabe sorgt dafür, dass wir weiterhin so dynamisch sind. Das natürlich gibt es da Firmen, die arbeiten nur so, die kaufen sich Ware an und geben sie einfach weiter und der klassische Spediteur eben, wie wir auch. Aber eben halt dieser Mehrwert, der entsteht durch eben halt den Einsatz gezielter fester Partnerschaften mit Transportunternehmen und damit eben halt diese wirkliche Speditionsleistung, die Waren vom Ort der Herstellung zum Ort des Bedarfes zu bringen, die machen wir dadurch ein Stück weit kaputt. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum ich das so kritisch angesprochen habe. Ich sehe da nämlich schon eine Art Marktbereinigung, weil gerade die großen Unternehmen setzen immer häufiger fest, dass Untervergaben insbesondere über Börsen nicht mehr stattfinden darf, was dazu führt, okay, die Dynamik geht raus, am besten nur noch das Fahrzeug im Festeinsatz bei diesem Spediteur laufen, die gesamte Disposition läuft bei dieser großen Firma und am Ende des Tages brauchst du den kleinen Spediteur, der diese Spezialanforderungen im Markt abdeckt, die nicht systemkonform sind. Den holen wir da so ein Stück weit raus, weil der jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig wird und es teilt sich nur noch auf zwischen großen Spediteuren und den Fuhrunternehmen, die irgendwo im Festeinsatz sind. Die haben dann auch weniger Auswahl und dementsprechend natürlich auch, ich sag mal, einen geregelteren Markt, wo sie nicht mehr die Kondition mitbestimmen können, sondern die Kondition aufgedrückt kriegen. Ähnlich wie wir das bei den Rädern ja auch gesehen haben, wo ja auch eine Konsolidierung des Marktes stattgefunden hat.
Also ich würde dir zustimmen, wenn es um die Fläche geht, wenn es um zum Beispiel Hub-Hub-Verkehre geht und Ähnliches. Im Regionalverkehr, also in der norddeutschen Verteilung, in dem Bereich, wo ich ja hauptsächlich meine Unternehmen habe, da ist tatsächlich noch auch die Qualität auch mit kleineren Unternehmen noch sehr, sehr gefragt. Also da sehe ich diese Entwicklung noch nicht, aber ich stimme dir komplett zu. Wenn es um meinetwegen die Ausrichtung von den 2 Hub-Begegnungen für die nächsten 3 Jahre geht, da werden die Großkonzerne ganz stark weiter ihre Machtposition ausspielen, mit Sicherheit.
Jetzt haben wir ja ganz viel über die Anforderungen und Probleme gesprochen. Hast du vielleicht noch, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, hier Tipps zu geben, weil man sich dann natürlich ja auch ein Stück weit in die Verantwortung zieht, aber hast du noch irgendwelche Ansätze, wie man über zum Beispiel auch überzogene Anforderungen reagieren kann?
Auf jeden Fall, weil das ist eine der häufigsten Fragen. Denn es gibt immer 2 Varianten. Die eine Variante A, der Disponent unterschreibt sofort und schickt das zurück. Aber das wollen wir ja nicht, weil das überhaupt weder mit Transparenz noch mit Leistung zu tun hat. Die 2. Variante ist die Hinterfragung, die qualifizierte Hinterfragung, wo gesagt wird, können Sie uns zu Ihrer Anfrage auch eine konkrete Risikoanalyse senden? Weil das ist ja das auch, was die BAFA vorschreibt. Wenn keine Verdachtsmomente vorliegen, warum soll ich 35 Fragen beantworten, wenn es kein Verdacht ist? Das kommt uns so vor, als ob man irgendwie noch gar nichts gemacht hat, aber man soll sagen, wann man zu welchem Zeitpunkt wo gewesen ist. Das heißt, was wir unseren Unternehmern ganz klar empfehlen, auf so eine Anfrage zurückzuschreiben. Man bittet um eine detaillierte Auskunft dazu, zu welchen Fragen konkret gesucht wird, auf die Branche bezogen. Und wir haben dann die Rückmeldung bekommen, dass 30-40% daraufhin auch bereit sind zu Gesprächen. Und manche sagen, ach, lass mal, wir kriegen das schon anderweitig hin. Ich glaube, hier ist, glaube ich, der Dialog wichtig auf Augenhöhe. Und da ist die große Frage, wie kriegt man die Augenhöhe mit seinem Auftraggeber hin? Aber durch eine gute Rückfrage, eine qualifizierte, auch eine bewusste Rückfrage, kann man, glaube ich, ganz viel hier auch verhindern.
Und was machen wir mit den anderen 70%? Also gerade hier, es kommen auch immer öfter digitale Geschichten. Also man kennt das ja, man kann ja aus dem Vertrag normalerweise Sachen auch rausstreichen, die man nicht akzeptiert. Man unterschreibt das und dann gibt's da irgendwie zumindest eine Individualvereinbarung. Was mache ich denn, wenn das Ganze jetzt digital kommt und ich noch nicht mal mehr einen richtigen Ansprechpartner habe, sondern da vielleicht irgendwie drin steht, das Management oder dergleichen und ich kann das nur digital signieren für eine Firma?
Im Alltag wird tatsächlich dann teilweise unterschrieben, wobei ich das differenzieren würde. Wenn es hier wirklich um das Spotgeschäft wieder geht, dann denke ich, kann man das Risiko, glaube ich, eingehen. In dem Fall, wo es hier wirklich um eine langfristige Geschäftsbeziehung, eine Tenderausschreibung geht, die über 2 Jahre geht oder einen längeren Zeitraum, würden wir eigentlich auf jeden Fall empfehlen, nicht blind zu unterschreiben, sondern immer das Gespräch zu suchen. Natürlich sagen viele dann, ja, aber dann bin ich das Geschäft los. Nein, wenn die meisten tun das ja, eine gute Dienstleistung hier vorliegt, dann ist das Gegenüber auch bereit, darüber zu sprechen, dass man das Ganze so formuliert, dass es für beide Partnerseiten erlebbar ist.
Ja, so würden wir uns das eigentlich auch wünschen, dass wir genau diesen Ansatz fahren und eben nicht diese abweichenden Geschichten haben. Ja, aber vielen Dank da auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich glaube, das war schon ganz umfassend. Hast du noch irgendwas, was du da an der Stelle mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge besprochen. Also was uns am Herzen liegt, ist tatsächlich, wenn wir es schaffen, ein Qualitätssiegel oder so ein Golden Label oder ein Silver Label hinzubekommen. Was hilft, ist ja, wenn man das Gesetz sich anguckt und sieht, dass es nicht an einem vorbeiziehen wird, sondern es wird in 5 Jahren wirklich Alltag sein, dass wir jetzt schon bei der Gestaltung unbürokratische Prozesse dabei sind, denn sonst sind wir hinterher diejenigen wieder, die sagen, hätten wir mal uns von Anfang an eingebracht. Also deshalb, wir geben ganz viel Kraft rein, Qualitätssiegel reinzubringen, Golden Silver Label, dieses Konzept reinzubringen. Wenn wir das zusammen mit allen Verbänden machen, dann können wir, glaube ich, für unsere Branche richtig was reißen.
Das ist ein super gutes Schlusswort, Hans. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich glaube, jeder sollte zu seinen Verbandspartnern gehen, über die Verbände, über die der oder die organisiert sind und genau diese Thematik anspricht, darum bitten, sich damit zu auseinanderzusetzen, damit das eben ja nicht nur aus Hamburg kommt. Ich finde es gut, dass wir uns da frühzeitig mit beschäftigen und da auch so jemanden haben wie dich, der da wirklich sehr emsig hinterher ist. Aber es muss halt aus ganz Deutschland kommen, über alle Verbände hinweg. Und das wäre jetzt auch nochmal so mein Aufruf am Ende dieses Podcasts, dass das wirklich jeder, der das hier hört, mit an die entsprechenden Stellen trägt und hier Bewegung reinbekommt. Weil 5 Jahre ist zwar, ich sag mal, schon sehr lange Sicht, aber es ist gar nicht so lang, wenn wir mal gucken, wie schnell sich die Logistik halt eben dreht und neu erfindet. Genau, deswegen, also schreibt uns sonst auch gerne noch eine Mail an podcast@sitra-spedition.de, wenn ihr hier Erlebnisse mit uns teilen wollt, wenn ihr hier Fragen zu habt, die ich dann auch vertrauensvoll an dich weiterleiten werde, Hans. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wie erlebt ihr das LKSG in der Praxis? Wo sind euch übertriebene Anforderungen begegnet? Welche Lösungen sollten eurer Meinung nach von den Verbänden in der Politik noch gefordert werden? Wir unterstützen auf jeden Fall das Thema eines Siegels, das wäre, oder einer überhaupt einheitlichen Erhebung, Qualifizierung, Ratifizierung von Unternehmen. Das würde ganz, ganz viel in diese Branche bringen, was uns weiterhilft. Dann hat man nämlich nur einmal Aufwand und nicht ständig wieder. Und von daher vielen, vielen Dank, Hans, dass du heute hier warst.
Ja, ich sag danke, Marcel, dass ich die Chance hatte, hier einfach mal unsere Sichtweise dem ganzen Publikum darzustellen.
Sehr gerne. Immer wieder gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch nochmal andere Anknüpfungspunkte finden werden in nächster Zeit. Und von daher bleibt mir nur zu sagen, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.